Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird euch von Stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie fast mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken. Und das Beste, mit dem Code TALK10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige. Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu unserem ersten Nerd Talk, ein kleines neues Format, was wir beim HR Tech Talk, der Podcast, eingeführt haben. Und zwar diskutieren wir in diesem Format mit Joachim, einem echten Nerd. Nein, darf man das sagen, Joachim? Du darfst dich auch gleich nochmal selber vorstellen. Ganz banale, aber auch komplexe HR-Tech-Themen oder auch Tech-Themen im Generellen. Ab heute auch dabei Stellenanzeigen.de. Sie haben uns seit der ersten Geburtsstunde der HR-Tech-Night begleitet als Hauptsponsor, sind mit in den HR-Tech-Talk am Tresen eingestiegen und unterstützen daher auch fast selbstverständlich unseren Podcast. Wir nehmen es gar nicht für selbstverständlich, sondern bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Stellenanzeigen.de. Und damit starten wir in eine spannende Folge, in der es um Hiring-Algorithmen gehen soll. Hiring-Algorithms und Standards für Hiring-Algorithms oder künstliche Intelligenz in der Personalauswahl und Beurteilung. Und bevor ich jetzt noch viel weiter rede, gebe ich mal das Wort an meinen lieben Joachim, den ich hiermit ganz herzlich begrüße. Es freut mich sehr, dich zu sehen.
Hello, my friend. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, genau. Zurück zu sein. Ganz wichtiges Stichwort. Joachim war schon mal da. Wer in die Folge mal reinhören möchte, ich habe sie gerade nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, das war ungefähr vor 5, 6 Folgen, dass Joachim schon mal da war. Aber stell dich gerne einmal kurz nochmal vor.
Hi, mache ich gerne. Ich bin Joachim. Was bin ich heute? Besonders Entrepreneur, würde ich sagen. Der Großteil meiner Zeit entwickle ich oder stifte ich derzeit meinem eigenen Startup, das ich auch aus einem akademischen Setting heraus entwickelt habe, wo wir künstliche Intelligenz nutzbar machen für einen medizinischen Anwendungsfall, nämlich für die Zahnmedizin. Mag überraschend klingen, ist es aber nicht, wenn man genauer drauf hinguckt. Die Zahnmedizin ist ein Datenuniversum mit unglaublich vielen Bilddaten. Und das Startup, das wir gebaut haben, beschäftigt sich mit sogenannten Computer Vision. Das heißt, wir entwickeln AI-Algorithmen oder KI-Algorithmen, Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz, eben Algorithmen, die helfen, dem Experten, hier dem Zahnmediziner, bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit zu treffen. Mein CEO wird gleich mal freuen, dass ich hier so eine Werbung mache. Aber genau das tue ich gerade hauptsächlich. Darüber hinaus bin ich auch noch Wissenschaftler und interessiere mich für das Thema und freue mich, hier zu sein.
Sehr, sehr cool. Damit hast du auch eine wunderbare Brücke geschlagen, denn genau dafür sollen Hiring-Algorithmen ja auch dienen, nämlich den Experten zur Hand gehen und dabei unterstützen, einen besseren Auswahl- oder Einstellungsrecruiting-Prozess durchzuführen. Vielleicht teilweise teilautomatisiert oder vollautomatisiert, aber auf jeden Fall ist es tatsächlich schon seit Jahren, würde ich fast behaupten, also wirklich schon ungelogen 4, 5 Jahre ein heiß diskutiertes Thema in der HR-Szene. Sollte KI überhaupt den Einzug erhalten in das Thema Hiring? Oder sollte das nicht doch zu 100% beim Recruiter, bei der Recruiterin verbleiben? Viel, viel diskutiert. Und das Thema, was wir aber tatsächlich hier dann auch mit einschneiden wollen, ist gar nicht die Frage, ob oder ob nicht, sondern wenn, welche Standards sollten dann gelten oder wie kann ich feststellen, dass so ein Algorithmus bias-free ist? Denn das ist ja auch das Thema gewesen, weswegen viele HRler da skeptisch drauf geguckt haben. Ich starte mal die Diskussion so ein bisschen von einer anderen Seite und da vielleicht spreche ich dich, Joachim, als Menschen an. Nee, wie nennt man das? Als Teilnehmer dieses Arbeitsmarktes.
Danke, das bin ich wohl.
Die wir hatten tatsächlich in meiner Hauptzeit arbeite ich ja bei Trendence, einem Talent Intelligence Unternehmen. Das heißt, wir sammeln Daten über alle möglichen Themen des Arbeitsmarktes. Da hatten wir tatsächlich vor 3 Jahren, ist das jetzt schon her, mal eine sehr schöne Erhebung darüber, ob denn auch die Bewerber und Bewerberinnen so, ich sag mal, so zaghaft mit KI im Recruiting-Prozess umgehen. Und da ist es tatsächlich nicht so. Also ein Großteil der Bewerber und Bewerberinnen würde KI im Recruiting-Prozess sehr bevorzugen. Sie halten sie für deutlich biasfreier als die bisherigen Personaler und Personalerinnen. Und vor allen Dingen ist der Aspekt Zeit, also Geschwindigkeit. Nach dem Motto, bevor ich gar keine Antwort kriege, nehme ich natürlich gerne eine Antwort von einem Algorithmus, also keinem Menschen. Die detaillierten Zahlen bleibe ich noch einmal schuldig. Es waren teilweise Werte um die 70%, wo gesagt wurde, natürlich können wir uns vorstellen, KI, es ist objektiver, ist schneller. Und die interessante Sache ist aber, wenn dann in einem ersten Bereich der Auswahl, also nicht für die Vertragsverhaltung und so weiter, das ungern mit einer künstlichen Intelligenz oder da doch lieber mit einem Menschen vor Ort. Aber der erste Bereich, da waren die Bewerber und Bewerberinnen, die wir befragt haben, die waren da, hatten eigentlich keine Hemmungen davor. Ich meine, du arbeitest täglich damit wahrscheinlich. Sowas wäre dir wahrscheinlich eh fremd gewesen zu sagen, nein, ich habe da Berührungsängste.
Vielen Dank für diese Einführung. Zusammenfassend, es ist ein Tohuwabohu und du hast versucht, dieses große Feld irgendwie runterzubrechen. KI-Anwendungen, was ist das? Tut uns das gut? Hilft uns das? Oder ist es gefährlich? Das ist eine grundsätzliche Fragestellung, die sich in ganz vielen Feldern stellt, wo diese Algorithmen zum Einsatz kommen und auch im HR. Und die Pro-Argumente für den Einsatz dieser Tools, die hört man dann immer wieder. Es ist schneller, es ist möglicherweise genauer. Ob es transparenter ist oder weniger Bias anfällig, das werden wir heute noch diskutieren. Die sind einfach praktisch und das ist der Grund, warum diese Algorithmen, diese Systeme bleiben werden. Wir Menschen tendieren dazu, Dinge, die praktisch sind, zu behalten und Dinge, die weniger hilfreich sind, einfach auf der Seite liegen zu lassen. Das heißt, ob wir uns das wünschen oder nicht, diese Systeme werden Einzug halten in unsere Lebenswelten. In viele Lebenswelten, wenn nicht sogar in alle Lebenswelten. Und wenn wir 25 Jahre drauf zurückgucken, werden wir sagen, na Logo. Und die Bereitschaft wird viel größer sein, diese Systeme als das zu erkennen, was sie zumindest heute sind, praktische Helferlein. Und einen praktischen Helfer begrüßt man gerne. Das ist auch der Grund, warum auch im HR diese Systeme eingesetzt werden, immer häufiger eingesetzt werden, weil sie unglaublich praktisch sind. Sie helfen, die Prozesse zu beschleunigen, zu strukturieren. Du hast gerade angesprochen, dass das Experience, sagt ja auch User Experience in eurem Feld.
Tatsächlich, ja.
Die Erfahrung des Bewerbers, das ist wichtig. Ich meine, Workforce ist knapp. Gut ausgebildete Workforce, darum muss gepoolt werden. Und wenn man dann noch als Firma nicht in der Lage ist, aus dem Pool der Kandidaten entsprechend Feedback zu geben, sind die weg. Dementsprechend sind diese Tools definitiv hilfreich, diese Prozesse zu beschleunigen, zu verbessern, vielleicht sogar ein bisschen zu standardisieren. Standardisiert, aber auch hier, das ist vorsichtig zu beobachten, weil diese Algorithmen sind auch anfällig, wie vermutlich Menschen, wie Human Recruiters, für Biases. Das heißt, die sind zwar schnell und möglicherweise auch genau so genau, wie sie sein können, basierend auf den Daten, auf denen sie trainiert wurden. Man kann sich ein bisschen vorstellen, so der Human Recruiter ist so gut wie die Schule, die er besucht hat oder die Erfahrung, die er gewonnen hat über die Jahre. Ähnlich ist das mit den Algorithmen auch. Wenn die gut trainiert wurden, dann leisten sie gute Arbeit. Das Trainieren aber an sich ist nicht ganz trivial, weil für das Training des Algorithmen braucht man möglichst angebiaste Datensätze, also Datensätze, die frei von Verzerrungen sind. Und Datensätze, die frei von Verzerrungen sind, das ist eine schwere Sache. Ich weiß nicht, wie fit ihr in Statistik seid, wie gut du in Statistik bist, aber du hast sicher schon mal von der Grundgesamtheit gehört, oder?
Meine Statistik-Fitness ist okay, aber ich glaube, die durchschnittliche Statistik-Fitness im HR-Bereich hat Optimierungspotenzial.
Dann lass mich kurz anreißen. Die Grundgesamtheit, das bezeichnen Statistiker, das Ding, was sie eigentlich beschreiben oder messen wollen. Und um das zu messen, nehmen wir eine Stichprobe. Das heißt, wir messen das Zeug. Wenn die Grundgesamtheit, das verwende ich mal ganz gerne als Beispiel in meinen Kursen, die Schmetterlinge im Amazonasgebiet sind. Du bist Biologin und interessierst dich für Schmetterlinge im Amazonasgebiet. Das heißt, du fährst dorthin, mühst dich durch den Urwald und versuchst über Schmetterlinge dort rauszusagen. Wie groß sind sie, Flügelspannbreite etc. etc. Die Frage ist, wie viele von den Dingen musst du denn fangen, um sowas aussagen zu können? Und die Antwort ist überraschend gering, relativ wenige nur, weil in Statistik gibt es gewisse Prinzipien und Theoreme, die dir helfen, selbst auf kleinen Stichproben, auf kleinen Messungen Aussagen über die Grundgesamtheit, über alle Schmetterlinge zu machen, wenn du nur eine Handvoll hast. Und genau hier ist das Problem auch bei den Algorithmen. Die Datensätze, die du nutzt zum Trainieren dieser Algorithmen, sind groß, ja, gerade wenn sie internetgenerierte oder irgendwie digital generierte Datensätze sind, sind sehr, sehr, sehr groß. Gleichwohl sind sie nie exakt identisch mit der Grundgesamtheit. Das heißt, Verzerrungen in diesen Datensätzen, auf denen diese Algorithmen aufbauen, hängen zusammen mit der Datenakquise. Woher kommen diese Daten? Entsprechend kannst du dir vorstellen, auch so unterschiedliche Denkschulen. Ja, wenn du heute so Menschen, Experten gegenüberstellst, kommen aus unterschiedlichen Denkschulen, haben eine andere Ausbildung, eine andere Überzeugung genossen. Ähnlich ist es auch mit diesen Algorithmen. Die sind verzerrt. Die sind alle verzerrt. Die Frage ist nur, wissen wir darüber Bescheid? Dann ist gut, dann können wir damit umgehen. Sehr unangenehm ist, wenn man darüber nicht Bescheid weiß. Und oft weiß man erst Bescheid darüber, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, gibt es eine Reihe von Beispielen, die nicht besonders erfolgreichen Einsatz von KI-Algorithmen in unterschiedlichsten Fällen gezeigt haben. Auch große Tech-Giganten sind davor nicht gefeit und bringen Dinge am Markt oder nutzen Systeme, die und später feststellt, hätte ich mal besser nicht. Das Ding ist ganz schön gebiased.
Da gab es auch tatsächlich in unserer Szene immer mal wieder das ein oder andere Beispiel. Eines der bekanntesten Beispiele kam meines Erachtens von Amazon, deren Algorithmus auf Biased Data basierte, die Frauen diskriminiert haben in der Auswahl. Also sprich, in den historischen Daten war schon eine Diskriminierung vorhanden. Der Algorithmus hat diese erkannt als gut befunden, weil es wurde ja so gemacht und verstärkt. Weswegen er dann halt aufgrund der frauendiskriminierenden Auswahl in die Zeitung geschafft hat.
Exakt, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Die Grundgesamtheit sind alle verfügbaren Amazon, hast du gerade gesagt? Ja, genau. Amazon-Mitarbeiter oder Developer, wer auch immer sie gesucht haben, das war die Grundgesamtheit. Und ihre Stichprobe war ihre historische Bilanz. Und da waren halt mehr Kerle dabei als Frauen. Und dementsprechend hat der Algorithmus gelernt, Kerl scheinbar geeigneter als Frau. Was natürlich nicht stimmt, aber exakt das Problem aufzeigt, das ich gerade besprochen habe. Mhm. Die Stichprobe ist nie exakt identisch mit der Grundgesamtheit.
Total. Wir machen nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück, weil es ist tatsächlich dieses Thema, hast du ja reingebracht. Erzähl doch nochmal ganz kurz, wie bist du darauf gekommen, dieses Thema in diesen Podcast reinzubringen?
Ich versuche mich up to date zu halten und da kriege ich gelegentlich Newsletter und da ist mir das reingesprungen oder aufgetaucht, dieses Thema entsprechend, wo darauf hingearbeitet wurde, Safeguards zu entwickeln, was heißt Standards oder irgendwie versuchen sie diesem Problem zu nähern, diesem Bewusstsein, dass alle Algorithmen gebiased sind. Die Frage ist, wie kann man diesen Bias erkennen oder ihm entgegenwirken? Dann habe ich das sofort geteilt mit dir und freue mich, dass wir das Thema jetzt ansprechen, weil gerade auch im HR an dieser Schnittstelle zwischen harten und weichen Zeugs, also das Harte, die Fakten, der Lebenslauf, eine Excel-Tabelle mit Daten, hingegen das Weichere. Was ist deine Karriere? Was sind deine Skills? Sag mir mal, also diese Schnittstelle, diese Überführung von menschlichen Qualifikationen in so eine Datenstruktur, Excel-Tabelle oder CV, das ist ein interessantes Feld, wo Biases mitkommen, da kannst du tun, was du willst. Und gerade da sind Algorithmen natürlich auch hilfreich, zu versuchen, zumindest eine Standardisierung einzuführen, dass man halt Bewerber bewertet, idealerweise auf standardisierten Metriken, damit der einzelne HR-Beauftragte möglicherweise ein leichteres Leben hat, effizienter arbeiten kann oder vielleicht auch ein bisschen geerdet wird und seinen eigenen Bias beginnt zu erkennen. Deswegen habe ich das in den Podcast gebracht, weil ich glaube, das ist ein unglaublich spannendes Feld an einer ganz schweren Schnittstelle, wo diese Systeme an ihre Grenzen gebracht werden. wo quasi so weiches Psychologisches, also Dinge, die schwerer zu fassen sind, mhm. beschrieben werden mit harten Daten. Ich weiß nicht, wie leicht es dir fällt, CVs zu schreiben, aber das ist nicht ganz trivial, sein Leben, seine Qualifikationen in so 5, 6, 7 Punkte runterzubrechen. Da verliert man immer etwas. Also irgendwas geht verloren. Ja. Und genau diese Schnittstelle ist super interessant für KI-Anwendungen. Also insgesamt eine tolle Wissenschaft eigentlich, dieses HR-Feld.
dieses ominöse HR-Feld. Aber vielleicht da nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, weil wir sind jetzt gerade auf einem Level, wo wir da gar nicht mehr das Ob diskutieren. Und das fand ich auch sehr spannend, was du von am Anfang gesagt hast. Ne? Also wir brauchen nicht davon ausgehen, dass es nicht kommt. Ich glaube, wir sollten eher davon ausgehen, dass wir die Kompetenzen im HR-Bereich, aber auch die Tools an die Hand nehmen, um damit umzugehen.
Und, Auf alle Fälle. Data Literacy ist eines meiner, das bringe ich oft hier, wenn ich Kurse gebe, gerade jungen Menschen, Digital Natives, wenn man so will, die kaum Berührungsängste mit diesen Systemen haben. Es ist wichtig, Menschen zu vermitteln, jungen Menschen, Nutzern zu vermitteln, was eigentlich in diesen Systemen passiert. Und es ist manchmal gar nicht so schwer und es ist auf keinen Fall zumindest noch so Hollywood-Action, ja. Es ist teilweise viel trivialer und viel banaler, aber dieses Bild in einem zu kalibrieren, was diese Tools können, wo sie scheitern und was sie nicht sind, das ist extrem wichtig, gerade für den geübten Anwender. Also wenn du beauftragt bist, KI-Tools oder KI-basierte Applikationen zu nutzen, idealerweise bist du literat genug, einzuschätzen und zu evaluieren, wie gut diese Tools sind, weil man verwendet ja Metriken, ja, also in dieser Welt der KI-Anwendungen versucht man die Performance, die Leistungsfähigkeit von Algorithmen metrisch zu messen. Das heißt, man versucht eine Metrik zu entwickeln, um zu sagen, gut oder schlecht. Accuracy, Genauigkeit, Sensitivität, Spezifität, gibt es eine ganze Reihe. Das sind dann meistens Zahlen zwischen 0 und 1 oder 0 und 100. Und ich habe noch keinen Algorithmus gesehen, der eine 1 erreicht. Das heißt, alle diese Algorithmen kommen mit bekannten Fehlern, Margen. Und wenn du als Nutzer dir diesbezüglich nicht bewusst bist, wenn du nicht irgendwann einmal am Tag den Algorithmus korrigierst, dann bist du schon außerhalb der erwarteten Leistungsfähigkeit. Weißt du, was ich meine? Also du musst lernen, diesem Ding zu widersprechen. Das ist ganz interessant, weil es ein technisches Gerät ist und du hoffst, dass deine technischen Geräte einwandfrei funktionieren. Zum Beispiel deine Waschmaschine. Wenn die Wäsche nicht gewaschen wird, ist das Ding kaputt. Wenn sich aber eine KI-Applikation mal irrt, entspricht das ihrer Leistungsfähigkeit. Und dieses Wissen uns anzueignen als Nutzer, dass wir interaktiv mit diesen Systemen agieren müssen, dass wir aufgefordert sind, diesen Systemen nicht blind zu vertrauen, sondern als Kontrollinstanz, als informierte Experte, sich diesem System gegenüberzustellen, den Nutzen daraus zu ziehen, aber gleichzeitig sich immer bewusst zu sein über die Grenzen der Leistungsfähigkeit, das ist wichtig. Data Literacy.
Absolut. Also das ist tatsächlich, es gibt ja eine EU-Kommission, die sich tatsächlich auch mit diesen Themen beschäftigt und nicht nur deutschlandweit, sondern europäisch die Data Literacy unter anderem erhebt. Also nicht nur Data Literacy, sondern auch, jetzt komme ich gerade nicht mehr, Digital Mindset und ich komme bestimmt nachher nochmal in Summe werden 5 Bereiche unterschieden. Einer davon ist Data Literacy. Aber es gibt auch noch andere Bereiche, die da erheben. Von daher also ein hochgradig spannendes Feld und vor allen Dingen auch etwas, was ich glaube noch zu schwach ausgeprägt ist im HR-Bereich. Genau, aber daran arbeiten wir alle, ja, dass das sich bessert. Du hattest mir im Vorfeld mal so einen ganz kurzen Text, eben den Text aus dem Newsletter, weitergeleitet. Die beschreiben dort ja grob eine Methode, wie du jetzt herangehen kannst an dieses Thema. Könntest du die in eigenen Worten mal wiedergeben?
Ja, also was dieses System versucht, was andere Systeme auch versuchen, ich selbst wirke mit bei einer ITU-WHO-Gruppe, Das ist die Focus Group for AI in Health, also eine Fokusgruppe auf dieser Ebene, die AI-Applikationen für Gesundheitsanwendungen sich anguckt. Und die Idee ist wahnsinnig ähnlich. Also das ganze Universum, also alle die Leute, die sich mit den Themen beschäftigen, kreisen quasi über dieses selbe Problem. Und das Problem beinhaltet, wie kommt so ein Algorithmus von in Entstehung? Wie wird das Ding? Das Ding, das fällt nicht einfach vom Himmel, sondern das wird vorbereitet, das wird trainiert. Das heißt, es gibt eine Reihe von Verzerrungen im Training, in der Validierung oder der Testung desselben und entsprechend dann auch in der Anwendung desselben. Kurzes Beispiel, ich trainiere meinen Algorithmus auf Daten aus Mitteleuropa. Das Ding ist erfolgreich, ich mache eine Bude draus, ein Startup verkauft das Ding weltweit. Wie sieht's aus in Südamerika? Wie sicher kann ich sein, dass es in Südamerika gut funktioniert? Das heißt, das ist der nächste Schritt, sobald diese Dinge mal all diese ersten Hürden überwunden haben und sagen, okay, ich bin ziemlich sicher, das Ding funktioniert gut, kommt zur Generalisierung. Das heißt, diese Biases, man nennt auch den Lebenszyklus oder den Lifecycle von so einer AI-Applikation. Das ist aufgeteilt in das Trainieren, in das Testen und in die Anwendung selbst. Und überall da können sich Biases einschleichen und die versucht man irgendwie zu definieren, zu finden, zu evaluieren. Da gibt es unterschiedlichste Ansätze, das zu tun, gerade in Computer Vision, also in der Anwendung von diesen Systemen auf Bildern, gibt es sehr interessante so visuelle Ansätze, diese Dinge. Diese Modelle sind kompliziert. Das sind kompliziert, kompliziert ist falsch, sie sind komplex. Sie sind prinzipiell aufgebaut aus sehr einfachen Schalteinheiten, Kleinstelementen, aber die dann zusammengefügt, quasi die meisten AI-Algorithmen, die wir heute so aus Pude sind, ähnlich gut wie die leisten ähnliche gute Arbeit wie ein Mensch, die basieren auf sogenannten neuronalen Netzwerken. Und diese neuronalen Netzwerke sind mathematische Modelle, die aus Kleinsteinheiten bestehen, die nachher fancy zusammengebaut sind und irgendwie eine komplexe Struktur darstellen und oft aus Hunderttausenden, nein, Millionen, nein, mittlerweile Milliarden Parametern bestehen. Das heißt, Milliarden kleinste Einstellungsschrauben, wenn du vor so einer großen Wand stehst und denkst, jeder Parameter ist so eine kleine Schraube, ja, und du drehst alles so ein bisschen, weißt du, hast du mal aufgelegt, machst du Musik, du weißt, ja, High-Bass, Low-Bass, eine Milliarde dieser kleinsten Schräubchen und am Ende willst du den besten Sound raus haben. Unglaublich kompliziert, komplex, Entschuldigung, und wahnsinnig schwer rauszufinden, was schiefläuft. Das heißt, man explainable AI heißt dieses Feld, und man versucht rauszufinden überhaupt, was das Reasoning hinter diesen Algorithmen ist. Gibt ganz interessante Ansätze, können wir vielleicht mal eine eigene Session drüber machen, wie man versucht, diesen komplexen Systemen eine menschliche, irgendwie eine Intuition abzuringen. Hey, warum entscheidest du dich so? Bist ziemlich gut, aber ich will wissen, warum. Auch komisch. Ich frage dich auch nie, warum du dich entscheidest. Weißt du, du darfst dich auch entscheiden. Bist auch ein komplexes System und machst deine Dinge, aber bei Algorithmen sind wir da schärf und wollen exakt wissen, warum ist das so? Warum entscheidest du dich manchmal mit hoher Konfidenz falsch? Was passiert, ja, dass du dich mit hoher Konfidenz falsch entscheidest? Das fragt man Algorithmus. Menschen fragt man das zu selten. Hey, warum bist du so sicher und trotzdem falsch?
Das wurde ja jetzt gerade schon fast schon philosophisch, würde ich fast behaupten.
Ja, ich glaube, es stellt halt die Breite dieses Feldes dar. Künstliche Intelligenz, das wird uns als Menschen, als Gesellschaft auf ganzer Breite fordern. Das ist nicht nur technischer Natur, sondern auch ethischer Natur, philosophischer Natur. Ich glaube, da haben wir ein ganz großes Fass aufgemacht in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wo das einfach nochmal einen Pfad aufgenommen hat, das Thema. Wir sollten nicht übersehen, die Community ist seit 70 Jahren an diesem Thema dran, aber gerade in den letzten 10 Jahren, da gab es einfach einen Boost, der dieses Ding, die Nützlichkeit, die Anwendbarkeit dieser von KI-Anwendungen uns einfach so klar gemacht hat, wie vermutlich noch nie zuvor in unserer Geschichte. Da wird noch viel zu diskutieren sein. Auch wir beide hoffentlich noch.
Ja, auf jeden Fall. Also da, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, aber Joachim wird natürlich jetzt regelmäßiger Gast hier beim HR Tech Talk sein, im Nerd Talk. Und da kann ich mir vorstellen, dass das nochmal wieder Thema wird. Jetzt ist tatsächlich schon relativ spät, aber Joachim, eine kleine Überraschungsfrage möchte ich dir noch mitgeben. Und zwar habe ich durch Zufall gestern gelesen, dass IBM den ersten Commercial Quantum Computer, wie heißt es, online gestellt hat? Nee, wie sagt man denn das? ins Leben gerufen hat. Nee, ins Leben gerufen hat, nee. Also die haben gestern den ersten Quantum-Computer, der nicht mehr im Experimentierstatus ist, ja vorgeführt. Weiß nicht, ob der jetzt bei einem Kunden schon im Einsatz ist oder so. Naja, Lirum Larum Löffelstiel. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, das ist auch nochmal ein gutes Thema, weil tatsächlich hatten wir dieses Thema schon mal vor 4 Jahren im HR, gar nicht so anwendungsbezogen, sondern so mit einer Trendbrille hatten wir schon mal Veranstaltungen, da wurden über Quantumcomputer gesprochen. Was ist das überhaupt? Warum hängen da viele so dran? Warum glauben viele, dass da viel mehr Rechenleistung mit verbunden ist, etc.? Und das könnte natürlich auch nochmal das Thema AI beflügeln. Und vielleicht auch ein gutes Thema.
Auf alle Fälle. Ich denke, wenn wir so weit kämen, das wäre ein Game Changer, wenn man mit mal gucken, wie so technologische Entwicklungen, du kennst den Hype, ja, den Hype-Zyklus, muss man mal gucken. Aber wenn es wirklich möglich wäre, diese Compute so zu steigern, dann ist das definitiv ein anderes Ding. Ja, toll. Freue ich mich.
Genau, ich muss mal gerade überlegen, genau. IBM Quantum System One wurde in Betrieb genommen. So hieß es. Und daher, also ich glaube, das wird ein gutes Thema, über das wir schön zumindest mal kurz diskutieren könnten, sonst wird es vielleicht tatsächlich ein bisschen zu krass. Aber genau, lasst gerne Kommentare etc. einfach unter dem LinkedIn-Post, der diesen Podcast bewerben wird. Wenn ihr bestimmte Themen habt, die Joachim und ich einmal diskutieren sollen, wo Joachim vielleicht seine Expertenmeinung zu abgeben soll, einfach reinhauen in die Kommentare. Wir nehmen es auf und werden das in diesem Podcast diskutieren. Damit erstmal vielen, vielen Dank an dich, Joachim, dass du dir so spät nachts noch Zeit genommen hast. Aufmerksame Hörer wissen, dass ich gerne nachts aufnehme. Und ansonsten, ja, vielen Dank nochmal an stellenanzeigen.de, die uns ab sofort durchgehend begleiten werden.
Danke, Robin. Freue mich.
Ciao.
Tschö.